Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Schalten ohne Kupplung. Ist das möglich? Dieser und anderen Fragen geben wir in der heutigen Folge auf und wir verkündigen die Gewinner des letztjährigen Gewinnspiels. Schaltet ein, hört zu, wir freuen uns auf euch. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Prost Neuer! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster und damit zu einem neuen, hoffentlich fahrreichen Jahr 2023 an alle da draußen.
Ja, vor allem an dich.
Schön, dich wiederzusehen. Prost!
Frohes Neues wünsche ich dir noch. Ich grüße dich recht herzlich und habe schon gedacht, du hast die letzten Wochen im Silvesterkoma verbracht, dass du sogar einen Jahressprung über 9 Jahre bis nach 2032 gemacht hast. Und ich habe aber gerade gehört, beziehungsweise ihr habt gehört, ich habe es gesehen, dass du den Kampf gegen die Bügelflasche jetzt endgültig aufgegeben hast und einen kleinen Stupi trinkst mit einem Kronkorken oder mit dem Korken, aber das hat wahrscheinlich einen besonderen Grund, nehme ich an. Da wirst du doch jetzt gleich die Katze aus dem Sack lassen. Wo kommt das Bier her? Los!
Selbstverständlich. Natürlich lasse ich die Katze aus dem Sack. Eigentlich würde ich dich ja fragen, was trinkst du so? Das haben wir ja öfter schon gehabt. Du hast aber im Vorgespräch schon eröffnet, dass du unter die sogenannten Dry January Leute gegangen bist und es für irgendwie vernünftig hältst, hier jetzt nicht mit mir ein Bierchen am Motorradstammtisch aufzumachen, was ich sehr, sehr traurig finde. Aber irgendwo nachvollziehen kann. Ich hatte mir das eigentlich auch vorgenommen, aber zu Weihnachten hat uns beide ja ein Paket ereilt von Olli. Olli, ein treuer Zuhörer und GSR-Fahrer aus dem Saarland. Und ich muss mal ehrlich sagen, ich habe wirklich wenig Plan vom Saarland. Irgendwie wird in verschiedenen diversen Sendungen, wie auch immer, mal gerne das Saarland durch den Kakao gezogen, wie man so schön sagt. Ich kenne immer nur die Saarschleife. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Doch, die ist da, gell?
Ja, genau.
Weiß, dass da irgendwie eigentlich ganz schön ist. Ich glaube, ich bin irgendwie auch einmal mit dem Motorrad durchgefahren, aber habe irgendwie gar nichts davon mitbekommen. Und Olli hat uns nämlich gezeigt, dass das Saarland mehr kann, als einfach nur ein Nischendasein zu pflegen. Denn er hat uns ein Paket geschickt mit, keine Ahnung, 7, 8, 9 Bierflaschen. Und die habe ich ihm zu Ehren rechtzeitig kalt gestellt, damit ich sie jetzt hier öffnen kann und hatte eigentlich die Hoffnung, dass du gemeinsam mit mir hier testest. So ist es an mir, das Saarbrücker Hell werde ich mir jetzt hier während der nächsten, ich sag mal, ich wollte zuerst 20 Minuten sagen, ich bin jetzt irgendwie bei 5 Minuten angekommen. Während der nächsten 5 Minuten werde ich mir dieses hier reinverleiben. Das zweite steht schon da. Während dieser Sendung werde ich mir noch probieren, das Bruchzwickel. Wir machen ja immer wieder schön Product Placement, wie sie es gehört, aber ich bin sehr gespannt. Brauereien, die er da rausgesucht hat, die offensichtlich nicht im kompletten nationalen Gebrauch zu finden sind, denn ich sehe das Bier das erste Mal und ich muss sagen, dieses Saarbrücker Hell, Olli, das geht auf dich, das schmeckt mir schon mal richtig, richtig gut. Das larft mal alles so rein. Aber jetzt haben wir hier 3 Minuten über Bier gesprochen. Prost nochmal auf dich, Olli. Frohes neues Jahr. Michel auch auf dich. Jetzt soll es Richtung Motorrad gehen. Aber erstmal vielleicht auch zu dir. Wie geht's dir?
Ich wollte gerade sagen, ich würde vorschlagen, wir bleiben noch ganz kurz bei dem Saarland-Exkurs, während du hier wieder genüsslich deine Pulle ansetzt und mal so einen richtig tiefen Schluck vom Saarbrücker Hell nimmst. Da bin ich nämlich tatsächlich ein bisschen neidisch drauf. Das hat diverse Gründe. Zum einen war ich ja mit unserem Podcast-Gast Stefan Röttger in Saarbrücken schon essen und was trinken. Da hatten wir aber keinen Saarbrücker Hell, weil der Stefan, der gute Mann, der kommt nämlich aus dem Saarland und zwar aus Kleinblittersdorf. Das ist wirklich Saarbrücken um die Ecke, dreimal abgebogen und dann kurz vor der französischen Grenze. Also kann man quasi von Saarbrücken aus hinspucken. Aber wir hatten keinen Saarbrücker Hell. Und jetzt, Achtung, Achtung, halt dich fest. Ich habe tatsächlich regelmäßig Bezug ins Saarland. Also zum einen natürlich wegen Stefan. Und ich war jetzt auch über Weihnachten wieder dort, weil ein Teil meiner Familie, genauer gesagt die Verwandtschaftsseite von meiner Freundin, im Saarland wohnt. Und zwar in der Merziger Ecke. Und jetzt kommt der alte Werbespruch, Merziger macht Herziger. Da gibt es ja Apfelsafthochburg oder Safthochburg. Und die Leute, das wollte ich nämlich jetzt, darauf wollte ich jetzt unbedingt noch hinaus, im Saarland, das sind nämlich alles richtig nette Leute, muss ich sagen. Also super cool.
Aber das war doch jetzt
gehässig. Das war der falsche Dialekt, aber darauf kam's mir jetzt gar nicht an. Ich wollte einfach nur so mit ich kann diesen Saarländer Dialekt nicht so gut nachmachen. Ich weiß nur, dass bei denen immer alles Dat Jan hat dat und dat gemacht, so, ne? Die haben es ja mit den Fällen nicht so richtig, aber das finde ich super sympathisch. Und also hier, Olli, an dieser Stelle, vielen Dank auch von meiner Seite ins Saarland. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann Anfang Februar mir wahrscheinlich alle 809 Biere auf meinem Entzug auf einmal reinlatte.
Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders war, aber ist auf jeden Fall schön. Danke, Olli, und uns haben auch nach der letzten Folge, in der wir so ein bisschen Rückblick gemacht haben, wir waren so weihnachtlich zusammen, haben den einen oder anderen Lebkuchen gegessen, so. Da haben wir auch viel zurückgeblickt und uns auch dankbar gezeigt, wie wir halt so sind. Und uns haben seither wirklich wie noch nie zuvor so viel E-Mails, so viel Nachrichten, Post und all sowas erreicht. Das war der Hammer, es war richtig, richtig cool. Mega drüber gefreut, aber vor allem auch sau viel Themenvorschläge, die wir jetzt auch mal so ein bisschen abarbeiten müssen, wo wir auch schon fleißig waren. Wir hatten ja jetzt nur eine ganz kurze Winterpause und die haben wir genutzt, um uns Gedanken zu machen, was so alles ansteht. Da wollen wir heute so einen kleinen Einblick geben und natürlich das tagesaktuelle Motorradgeschehen betreiben. Und da habe ich nämlich heute ein Thema mit dabei, Michel. Das wird dich vom Hocker reißen. Aber willst du vielleicht erstmal anfangen, während ich mir jetzt den nächsten Schluck gönne?
Ja, während hier Jan wieder lustig an der Flasche nuckelt, ja, und das mit einem vonnigen Gesicht macht, also wie gesagt, ich leide ihr tot. Ich glaube, ich muss die Kamera gleich ausmachen. Also ich sehe zwar Jans Gesicht gern, aber der kalte Entzug, der macht mich hier doch fertig, ne? Nein, zum Glück ist es nicht ganz so schlimm. Und Jan hat es schon angedeutet. Also ich war auch mega überrascht über den immensen Rücklauf, den wir auf unsere letzte Folge bekommen haben.
Alle waren, glaube ich, so weihnachtlich sentimental.
Das ist doch mal ja, ich glaube auch.
Wir werden mit Blick auf eine unserer nächsten Gäste leider noch die Downside von Social Media vielleicht heute anklingen lassen.
Absolut.
Aber es gibt halt auch die positiven Effekte und es war weihnachtlich und wir haben zumindest mal die liebevolle Stimmung mitbekommen und fühlten uns reichlich beschenkt. So, jetzt habe ich dich direkt wieder unterbrochen. Ich bin heute in Sabbellaune. Man merkt schon, das Bierchen tut Wunder.
Ich wollte gerade sagen, das waren einfach die 2 bis 3 tiefen Schlücke, die du jetzt hier aus der Pulle und da kommt Schluck Nummer 4. Jetzt, ich glaube, die Flasche ist jetzt auch damit leer.
Ja.
Tja, wie vorher gesagt, dieses fettkräpfige Grinsen sagt mir, der Bierdorschmann ist am Start und hat jetzt, aber jetzt, entschuldige, dass wir jetzt so sehr über das Thema Bier sabbeln, aber ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich ja ein sortenreiner Trinker bin, wenn es denn möglich ist.
Das klingt so falsch.
Ja, es klingt wirklich, also sowohl das Sortenrein als auch das Trinker. Ich wechsle nämlich, während ich trinke, nicht gern das Bier. Wie ist es bei dir? Also du hast jetzt ja tatsächlich gewechselt. Schmeckt das Zwickel, wobei das ist eine ganz andere Baustelle jetzt, ne? Das ist ja wahrscheinlich so ein naturtrübes, ne? So Kellerbierartig. Macht ein Zwickel normalerweise aus, wenn mich nicht alles täuscht. Das schmeckt wahrscheinlich ein bisschen süßlicher jetzt so.
Herber, hätte ich jetzt gesagt, aber ist auf jeden Fall sau lecker. Aber lass uns da jetzt, das wird ja langsam echt hier der Alkohol-Podcast, das wollen wir ja auch nicht. Schmeckt auf jeden Fall auch sehr gutes Bruchzwickel. Olli, vielen Dank, in 7 Minuten mir hier 2 Bier reingezweckt, schon mal gut. Michel, wir waren beim Thema Themen. Lass uns zum Motorrad zurückkommen.
Ja, erst musst du mir die Frage noch beantworten. Wie ist es bei dir? Trinkst du, macht es dir aus, die Biersorte zu wechseln oder nicht? Das will ich jetzt natürlich noch wissen. Und natürlich auch von euch. Also hier, sortenreine Trinker vor, bitte. Und Trinkerinnen.
Was halt da ist.
Ah ja, okay. Ne? Der Connoisseur hier zwängt sich rein, was halt im Kühlschrank steht. Egal, ob abgelaufen oder nicht. Egal, ob Pilz, Hefe oder Helles. Wird alles reingezimmert. Hauptsache ist kesselt. So, jetzt aber. Kesseln, Motorradfahren, das passt doch ganz gut zusammen. Berner und Motorrad, Bier trinken, Motorrad, es geht ja quasi Hand in Hand. So, und du hast ja die Rückmeldung von unseren Zuhörenden schon angedeutet. Und ein Teil davon geht mit Sicherheit auch auf unseren kleinen Aufruf zum Thema Themensammlung zurück. Und die Möglichkeit, die damit einherging, eine kleine nachträgliche Weihnachtsüberraschung von uns auch zu bekommen. Da hatten wir dieses Gewinnspiel, was ich so spontan aus der Hüfte geschossen hatte. Ich würde aber vorschlagen, wir gehen noch mal so ganz kurz durch die Themen durch, die hier so vorgeschlagen wurden, weil das wirklich, also waren A, sehr, sehr interessante Sachen dabei. Es haben sich tatsächlich auch schon Einladungen daraus ergeben. Und was mich ja auch vor allen Dingen überrascht hat, ist tatsächlich die Bandbreite unserer Zuhörerschaft und der Themen, die damit einhergeht, weil wir wirklich von einem Vorschlag, hey, macht mal ein 2-Takt-Spezial, was natürlich so ein bisschen auf meine Wurzeln zurückgeht und von daher ganz nett ist, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und wir haben das Thema Chopper mitgehabt, wir haben das Thema TÜV-Prüfer, das wir ja auch schon mal hier angesprochen hatten, dass wir da mal jemanden einladen und so ein bisschen über die klassischen, wie soll ich sagen, Sorgen und Punkte, die es eben bei einem TÜV-Besuch abzuarbeiten gibt, anzusprechen. Und wir haben auch die Racing-Ecke. Wir hatten nämlich tatsächlich jemanden, der vorgeschlagen hat, vielleicht auch so ein bisschen basierend auf dem Lukas Tulovic-Interview, was ich da jetzt die Tage führen konnte, dass wir dann doch mal mit jemand vom Intakt-GP-Team, die jetzt ja nächstes Jahr, dieses Jahr, wir haben ja 2023, in der Moto3 und Moto2-WM an den Start gehen, da mal mit jemandem an Bord holen. Also auf jeden Fall ein bunter Blumenstrauß, den wir da jetzt als Themenvorschläge haben.
Ja, und wir sollen mal Stefan Bradl einladen.
Stimmt,
den hat er auch. Wir mal, aber wir können auch einmal sagen, Stefan, du hörst bestimmt zu, während du also MotoGP-Wochenende zwischen Servus TV, Kommentatorenbox und HRC Honda Team pendelst, kann ich mir vorstellen, dass du regelmäßig hier natürlich Gasgeflüster hörst. Wir schreiben ihn einfach mal an, mal sehen, was passiert.
Absolut, absolut. Vielleicht
Stumpf ist Trumpf.
Vielleicht hat er es ja auch schon bei uns versucht und ist mal wieder untergegangen, wie so oft. An dieser Stelle auch Entschuldigung, dass wir nicht auf alle Nachrichten reagiert haben, jetzt über die Weihnachts- und Festtage. Es war wirklich so viel über verschiedene Kanäle, dass wir da so ein bisschen Überblick verloren haben. Und wir hatten es in der letzten Folge ja auch schon angedeutet, wir machen das ja quasi gemeinsam. Und dann geht doch das eine oder andere mal verloren, weil wir ja, der eine hat es beantwortet, der andere nicht. Der eine hat es gelesen und es ist nicht mehr als ungelesene Nachricht, aber hat noch nicht drauf geantwortet. Und ja, wie das halt so ist, ne? Hier der typische Büroalltag, vor allen Dingen ja mit einer Homeoffice-Situation.
Aber lass uns doch mal direkt konkreter werden, wen wir hier in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich schon direkt wieder zuhaben werden, weil du bist schon in der Terminfindung. Geneigte ZuhörerInnen kennen diese Person vielleicht sogar schon mal, mit der wir einen Revival planen. Wie kam es dazu?
Ja, also wir hatten ja angedeutet, die letzten Monate tatsächlich hatten wir sehr, sehr männerlastige Gäste hier bei uns oder sehr viele Männer, was die Sache sehr männerlastig gemacht hat. Und wir hatten ja schon angedeutet, dass wir auf jeden Fall mehr weibliche Gäste wieder mit dazu nehmen wollen, haben auch den einen oder anderen Gast schon auf der Liste. Und jetzt hat sich über die Weihnachtstage, du hast es gerade angedeutet, Social Media für uns sehr, sehr dankbar, manchmal aber auch sehr, sehr arschig. Und das war jetzt eben tatsächlich der Auslöser. Ich habe nämlich eine Story gesehen von Ann-Kathrin Bendixen. Die war bei uns, so wie du es gerade angedeutet hast, ja schon als Gast in der Sendung. Eine sehr, sehr junge Motorradfahrerin, die mit knapp 19 Jahren aufs Moped gestiegen ist und angefangen hat, die Welt zu bereisen. Und in, weiß nicht, Folge 16, also wirklich sehr, sehr früh dabei gewesen ist, schon so von ihren ersten Abenteuern erzählt hat. Und naja, der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht schon denken, hey, junges Mädel, allein mit dem Motorrad unterwegs, das ist natürlich gefährlich oder kann natürlich gefährlich sein. Davon hat sie uns in der Folge so ein bisschen erzählt, die hat dazu auch ein Buch geschrieben. Und seitdem sie bei uns hier im Podcast zu Besuch war, ist sie aber mega durchgestartet. Also explosionsartiges Wachstum über alle Social-Media-Kanäle ist jetzt auch sau viel unterwegs. Ja. Also wir waren quasi so der initiale Funke, der da noch gefehlt hat. So der Anschub. Ne? Seitdem ist die sowas von unterwegs. Manchmal braucht es ja nur so einen kleinen Schnipser. Ne?
Deswegen bin ich auch der Meinung, Stefan Bradl, wenn du zuhörst, komm hier in die Sendung. Ja, dann hast du nächstes Jahr bei Yamaha oder bei Ducati den Startplatz in der MotoGP sicher. Auch endlich mal wieder ein wettbewerbsfähiges Bike. Ja, meld dich. Ist kein Problem. Gasgeflüster macht dich groß.
Wir machen das. Wir stoßen das an. Wir ziehen die Fäden im Hintergrund, wie man so schön sagt. Ja, man merkte, Jan ist jetzt schon so richtig hier, da steigt der Alkohol zu Kopf, er beömmelt sich über seine eigenen kleinen Witzchen, süß. auf jeden Fall zurück zum bitteren Ernst tatsächlich. Ich habe, wie gesagt, eine Geschichte von Ann-Kathrin gesehen und das jetzt über die letzten Wochen, tatsächlich Monate kann man schon fast sagen, in diesem Social-Media-Wachstum auch so ein bisschen verfolgt, dass einfach sau viele Hater unterwegs sind und die einen ihr vielleicht so ein bisschen diese Reisegeschichte missgönnen und so ein bisschen nicht drauf klarkommen, dass man eben, wenn man die Arschbäckchen zusammenkneift und sehr, sehr sparsam lebst und unterwegs halt auch arbeitet, die Geschichte halt irgendwie hinbekommt, ohne wirklich Geld zu haben. Und so war das bei Ann-Kathrin natürlich auch am Anfang. Das hat sich jetzt mit Sicherheit durch ihre Größe auch verändert. Aber nichtsdestotrotz wenig Geld am Start, trotzdem viel unterwegs. Und da ist halt immer so dieser Sozialschmarotzer-Punkt zum einen, der da als Kritikpunkt angebracht wird. Und was aber noch viel, viel schlimmer ist, sind halt einfach Hassbotschaften, sexualisierte Inhalte, Aufrufe zu Gewalt oder beziehungsweise nicht Aufrufe zu Gewalt, sondern eher hoffen, dass ihr irgendwie irgendwo etwas Schlimmes passiert, entweder gewalttätig oder sexuell oder eine Kombination aus beiden. Und sie macht darauf einfach immer wieder mal aufmerksam und ich finde das halt einfach ja einfach unter aller Sau. Ich frag mich einfach los, oft was los ist mit den Leuten, wer denen, jetzt muss ich auch mal unter die Gürtellinie ins Hirn geschissen hat, ne, dass man jemanden die körperliche und geistige Unversehrtheit abwünscht, ne? Das, da komme ich halt einfach überhaupt gar nicht drauf klar. Und ja, weil eben das ein Aspekt ist, der mir da aufgefallen ist und natürlich, wie gerade angedeutet, im Leben von Ann-Kathrin sich sehr viel entwickelt hat. Natürlich Social Media seitig, aber vor allen Dingen auch reisetechnisch. Sie war nämlich inzwischen, ich glaube, auf 4 verschiedenen Kontinenten, seitdem wir das letzte Mal mit ihr gesprochen haben. Habe ich gedacht, es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, das Geschehene mit ihr nochmal zu besprechen. Und sie wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge schon bei uns mit am Start sein. Alles nicht ganz so einfach, weil sie ist natürlich durchgehend unterwegs und wir sind gerade so dabei, Termine zu finden, dass wir das tatsächlich auch zusammen umsetzen können.
So nämlich. Gute Sache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr vorab Fragen habt an Ann-Kathrin Benediksen, a.k.a. Affe auf Bike, dann schickt sie uns gerne zu. Wir werden sie selbstverständlich lesen und gegebenenfalls auch stellen.
Mit etwas Glück auch berücksichtigen, ja, wenn dann wir es nicht vergessen haben oder übersehen oder beides. Also an der Stelle Asche auf unser Haupt und Entschuldigung im Voraus.
Und wenn wir schon beim Thema Frauenpower rund um Motorrad sind, haben wir direkt den nächsten Pfeil im Köcher. Michel, auch hier wurden wir aufmerksam gemacht auf, shit, jetzt habe ich den Namen direkt vergessen.
She Rides.
She Rides.
Sie fährt. She Rides. Sie fährt. Genau, aber es ist nicht nur eine Sie, sondern es sind mehrere Siese. Und auch hier kam eben der Vorschlag über Instagram tatsächlich. In der Kommentarspalte hat sich da ein kleiner Schlagabtausch quasi entsponnen. Und in diesem kam es tatsächlich auch schon dazu, dass mehr oder minder die Zusage kam, sie wollen hier auf jeden Fall im Podcast mal mit dabei sein. Ich bin sehr gespannt. Ich muss zugeben, im Weihnachts- und Silvester-Reise- und Familienstress habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich die Möglichkeit gehabt, mich näher damit auseinanderzusetzen, außer eben die Einladung klarzumachen. Und jetzt fehlt es eben da auch noch am Termin. Und dann bin ich tatsächlich schon auf sehr, sehr gespannt auf den Podcast mit den Damen von She Rides gemeinsam.
Darf ich da mal einen kurzen Einblick in deinen Alltag geben? Weil du sagst gerade Weihnachtsstress. Ich erinnere mich, dass ich mit Michel zu den Weihnachtstagen hin und her geschrieben habe, unter anderem, als uns dieses Paket auch mit den Bierchen ereilt hat und ich meinte, weil er hatte das schon irgendwie angenommen und davon berichtet, dass es angekommen ist, der gesagt, und hast reingeschaut, was ist irgendwie drin und es kommt eine Nachricht, du, ich habe hier total Stress und aus dem Auto heraus per Sprachnachricht irgendwie, also ich bin jetzt beim Kaffee, wo ich vor einer halben Stunde schon hätte sein sollen, aber bin vor 2 Minuten losgefahren, also Michel, deine Reiseplanung und deine Struktur dahinter, sensationell.
Ja, da muss ich tatsächlich dazu sagen, dass mir das so ein bisschen die Technik auch ein Schnippchen geschlagen hat.
Dein Auto war wieder kaputt, gell?
Nein, nee, ja, da gab es auch einen Schaden, aber das war jetzt nicht so das große Problem. Das habe ich noch mit rein gezwängt in die Weihnachtstage. Das war problemlos möglich, aber die Geschenkeorganisation, die hat so ein bisschen ausgeufert, will ich mal sagen. Also zum einen hat natürlich wie immer alles länger gedauert in der Vorbereitung, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann war es aber noch vorbereitet und noch nicht umgesetzt. Und die Umsetzung, die hat mich dann wirklich viel mehr Stunden gekostet, als ich erwartet habe. Und das hat dann auch diese Verzögerung verursacht. Aber das wird jetzt hier wirklich den Rahmen springen. Ich will ja nicht Geschichten von gestern und schon gar nicht von Weihnachten letzten Jahres erzählen. Ist ja schon ewig her. Sondern jetzt würde ich sagen, widmen wir uns wirklich. Halt! Nein, wir widmen uns nicht dem Eingemachten. Wir widmen uns den Kommentaren und wir ziehen jetzt mal schnell die Gewinner, würde ich vorschlagen. Oder ja, die so, Gewinner.
Haben Leute teilgenommen?
Ja, ich hatte ja aufgerufen zu kommentieren.
In den letzten 2 Minuten unseres Podcasts haben wir darüber gesprochen. Wir hörten da noch zu.
Naja, aber wir haben ja hier jede Menge Kommentare unter dem entsprechenden Sendungspost, ne? Also dem Post zur Folge, zur Sendung. Und die gehen natürlich da alle mit rein. Ob sie das jetzt gehört haben oder nicht, vielleicht hat der eine oder andere Glück und hat einfach nur auf den Post reagiert, ohne den Aufruf am Schluss der Sendung gehört zu haben und gewinnt jetzt was. Das wäre ja total verrückt, oder?
Okay, schieß los.
Okay, also, ich habe das hier mal ganz semi-professionell über WASC gemacht und ziehe jetzt hier 3 Gewinnende. Ja, klassisches Online-Tool und es lädt jetzt hier natürlich vor sich hin. Hi, congratulations, here are the winners. Bam, 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 bam. Ach, ja, geil. Also, auf jeden Fall, der erste Gewinner ist der Flotenheini. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Flotenheini, herzlichen Glückwunsch.
Flotenheini. Das Beschissene an der Geschichte ist, ich habe 3 Gewinner gezogen und hier steht natürlich jetzt Register to see more. create a free account.
Gut, so, die anderen kontaktieren wir so. Also, wir haben es versucht zu ziehen. Michael, du musst jetzt
Nee, du kannst jetzt ja schon mal erzählen, was hier dein Motorradthema ist. Und in dieser Zwischenzeit mache ich hier schnell
einen Free-Account. Also, du kannst ja überhaupt nicht multitasken, aber ich schieße trotzdem einfach mal los. Es gibt verschiedene Themen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Der geneigte Motorradfan oder die geneigte Motorradfanin, wie auch immer, mögen es mitbekommen haben. Weihnachtszeit ist eigentlich schon wieder Vorbereitung für die nächste Saison. Einige von euch haben sicherlich auch diese dubiosen Weihnachtstemperaturen genutzt. Kurz davor waren es hier ungefähr minus 50 Grad. Pünktlich zu Weihnachten waren dann auch irgendwie wieder, ja, so zwischenzeitlich sogar 20 Grad. Meine Eltern haben mir geschrieben, aus der schönen Kurpfalz, 20 Grad am, Entschuldigung.
Ja, die Bierchen aus dem Barland, du, die haben aber ordentlich Kohlensäure heute, hör
mal. Ist so, also es war schon wieder Temperatur und erstmal eine Selbstreflexion. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand auch so ging. Wisst ihr noch, wann ihr das letzte Mal Motorrad gefahren seid? Der Michael kriegt es bestimmt noch hin. Bei mir ist es richtig, richtig traurig. Bei mir war es einfach weiterhin der beschissene September. Im September bin ich das letzte Mal Motorrad gefahren. Und seither war, also zuerst war der Reifen völlig runter, dann das Reifenfiasko habe ich ja schon öfters erklärt. Neuer Reifen drauf, blablablub, dann ist an der Bremse was rausgefallen und jetzt steht das Motorrad seit September aufgebockt mit beiden Rädern in der Luft in der Garage und ich muss an der Bremse arbeiten und wir wissen alle, wie sinnvoll es ist, wenn ich das irgendwie in Eile machen würde. Das heißt, ich muss da in Ruhe nochmal ran. Keine Zeit dafür, super belastend, geht mir sowas von gegen Strich. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ah ja, also schreibt doch mal, wann ihr das letzte Mal Motorrad gefahren seid. Vielleicht hat es ja jemand noch getoppt und war vor September das letzte Mal dran. Es ist einfach super belastend. Ich habe wieder mein Ganzjahreskennzeichen. Muss ich jetzt, glaube ich, auch irgendwie wieder bezahlen oder Steuer, was weiß ich. Der Januar ist einfach immer ein belastender Monat. Autoversicherung ging ab, all so ein Käse. Sei es drum. Eigentlich wollte ich sagen, Vorbereitungszeit. Ich nutze es dann so ein bisschen sportlich, um mich so auf die Saison vorzubereiten. Profis machen das natürlich schon wieder intensiver und das betrifft ja auch die MotoGP. Und wir sind ja ein Motorrad-Podcast, der auch Bock auf Motorsport hat und somit das so ein bisschen verfolgen. Michel, hast du es verfolgt, wie die ersten Rückmeldungen aus dem Fahrerlager rund um die MotoGP in der Vorbereitung waren? Hast du da was mitbekommen?
Tatsächlich dieses Jahr relativ wenig. Also ich habe zwar die eine oder andere Story gesehen, so jetzt hier Joan Mir offiziell im HRC-Team angekommen und ja, das erste Mal mit dem Motorrad auch gefahren. Dann Fabio Quartararo hat jetzt irgendwie einen neuen Helmpartner, habe ich gesehen, der fährt jetzt HRC.
Ja, weißt du, was der dafür kriegt?
750.000 Euro.
Ich hatte 700.000, aber ob 700 oder 750 sind ja am Ende dann auch nur noch Spielgeld.
Alter. Peanuts.
Ey, und wir zahlen 500, 600 Euro oder keine Ahnung, 200 bis 1000 Euro, 200 bis 1000 Euro, dass wir überhaupt einen Helm haben. Und der kriegt 700.000 Euro. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch wüsste ungestützt, welche Helmmarken, können wir mal einen Test machen, Michi, ohne dass du jetzt schaust, welchen Helm fährt Marc Marquez?
Schui.
Alter, der weiß sowas auch noch. Welchen Helm fährt, wie hieß er denn hier? Alter, bin ich schlecht. Pecco Bagnaia.
Pecco Bagnaia,
ja.
Der fährt Suomi.
Ist das jetzt dein Ernst?
Ziemlich sicher.
Bist du dir sicher mit den Aussagen?
Ziemlich, also bei Pecco Bagnaia 90%.
Okay.
Der ist nämlich einer der wenigen, die noch Suomi fahren.
Und welchen Helm fährt Miller?
Jackass. AGV.
Krass, Alter, dass du das alles weißt. Weil meine Frage wäre an euch auch da draußen, weiß jemand, hätte das auch jemand gewusst? Und B, beeinflusst euch das eigentlich in der Kaufentscheidung? Ich weiß, Marketing ist so viel mehr. Es geht darum, einfach so diese Verfügbarkeit im Kopf. Ich kenne Marken und so weiter. Aber Alter, 700.000 Euro oder 750.000 Euro kriegt Fabio Quartararo für das Tragen eines Helms, der ihn schützen soll. Das ist doch nicht mehr normal.
Das ist wirklich richtig, richtig krass. Vor allem, wenn man sich überlegt, der verdient ja, ich glaube, was bekommt er jetzt irgendwie? 10 Millionen kriegt er, glaube ich, von Yamaha pro Saison, dass er jetzt weiter Yamaha fährt. Und dann noch die 750.000 vom Helmhersteller, ne? Dann fährt er noch Alpine Stars. Diesen Kombi wird er wahrscheinlich auch nicht umsonst tragen.
Ja, war Verhandlung mit Dainese parallel dazu, wurden abgebrochen, ja. Er fährt weiter Alpine Stars.
Ja, ja, die haben nämlich, weil Rossi weggegangen ist, suchen die jetzt natürlich einen neuen Brand Ambassador,
wie wir so schön sagen. Ne? Ich würde es machen, ich sag, wie es ist.
Ja, ich sofort auch. Nee, eigentlich nicht. Ja, also für das Geld natürlich, aber ich würde jetzt nicht auf Dainese umsteigen. Ja, wobei. Ich werde zu sagen, aber ist halt immer, wenn man es umsonst bekommt.
So. Es ist doch abstrus. Natürlich ziehen die eine Show ab, natürlich sind es voll Sportler oder Profisportler, die wirklich auch Einschränkungen in ihrem Leben haben, aber Alter, über 500.000 Euro, 750.000 dafür sind Helmtricks, ist ja abnormal. Und wie viele Helme dafür dann erstmal verkauft werden müssen? Da fällt einem erstmal auf, wie viel Marge bei so einem Scheißhelm dann dabei im Game sein muss, damit sich das rentiert. Also auf der einen Seite denke ich mir immer, cool, wenn es Unternehmen gibt, die den Motorsport auch unterstützen, weil Motorsport ist sackteuer. Aber das sind ja Relationen, das ist ja abartig. Da soll doch bitte mal, haben wir einen deutschen Hersteller? Schubert ist doch ein deutscher
Hersteller. Schubert ist ein deutscher Hersteller,
ja. Ja, unterstützt doch bitte dann irgendwelche Nachwuchsklassen, sorgt dafür, dass die groß werden, dass es in die Breite geht. Bringt halt niemand was. Von den 700.000 Euro könntest du halt die eine oder andere Junior Cup Serie auch in Deutschland promoten oder in der EDM was Fettes machen, dass da mal mehr Fans hinkommen und das ein bisschen größer wird.
Ja, das Krasse an der Geschichte ist.
Jetzt wird's politisch, Michael. Jetzt geht's rund.
Ja, nee, ich will tatsächlich noch auf ein Fun Fact, sage ich jetzt mal, hinaus. Und zwar HJC, ne, was der Fabio Quartararo jetzt fährt, ne? Das wurde jetzt ja auch thematisiert, ging hoch und runter. Speedweek hat er unter anderem viel drüber geschrieben. Und ich habe dann irgendwie einen Artikel gelesen von wegen bla bla bla. Jetzt ist es offiziell, Fabio Quartararo steigt um von Scorpion auf HJC und hilft dem aufstrebenden Helmhersteller irgendwie jetzt in den nächsten Jahren, ne? Und dann habe ich so überlegt, was heißt hier aufstrebend? HJC steht übrigens für Hojin Crown.
Weiß ich, weil ich fahre HJC. Um mal hier auch Werbung zu machen. HJC, vielleicht habt ihr Bock, mir auch 700.000 Euro zu geben.
Ja, du fährst tatsächlich HJC. Auf jeden Fall Hojin Crown. Hojin ist, glaube ich, der Name der Tochter vom Unternehmensgründer. Und HJC ist nicht irgendeine Helmmarke, sondern, nagel mich nicht fest, sie waren auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren mal der größte Helmhersteller weltweit, weil die eben hauptsächlich im asiatischen Raum ihre Mützen verkaufen. Deswegen hier im europäischen lange Zeit nicht so bekannt gewesen, aber tatsächlich größter Helmhersteller. Also stückzahlenseitig der größte Helmhersteller gewesen. Also es ist, die können sich diese Peanuts tatsächlich, also die 750.000 oder 700.000 tatsächlich problemlos leisten. Aber und
ist doch trotzdem abstrus, weil wir wissen ja beide, dass das nicht das einzige Sponsoring ist, das die betreiben. Ich meine mich zu erinnern, dass der Sachsenring Grand Prix letztes Jahr doch auch der HJC GP war oder so. Also irgendwie war der mal einmal der GoPro-Dings, die werden ja auch mal gesponsert, solche Grand Prix. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Dorner nicht gerade sagt, ah Leute, wir arbeiten so lange zusammen, komm, dieses Jahr nennen wir es einfach mal so. Sondern da wird auch gut Geld geflossen sein. Also es ist doch einfach abstrus. Aber eigentlich wollte ich gar nicht auf das Thema zu sprechen kommen.
Weil jetzt bin ich aber gespannt, weil ich habe jetzt gedacht, also diese 750.000 Euro, die brennen ja, so dermaßen unter den Nägeln.
Natürlich, das fuckt mich schon maßgeblich ab, aber wenn wir ja anfangen über die Ungerechtigkeit dieser Welt, dass ich nicht 750.000 Euro von HJC bekomme, zu diskutieren, dann wären wir ja eines Lebtages nicht mehr glücklich. Stattdessen wollte ich aufs rein Sportliche. Und mit Alex Rins und Joan Mir sind eben zwei Personen von Suzuki zu Honda gegangen und haben die ersten Testfahrten gemacht. Und nachdem Honda ja letztes Jahr letztes in der Konstrukteursmeisterschaft wurde, galt es ja jetzt wirklich einen radikalen Umbruch einzuleiten, um endlich wieder sportlich Erfolg zu haben und auch Fahrer auf das Motorrad setzen zu können, die damit auch konkurrenzfähig sind, die nicht Marc Marquez heißen. Und die ersten Tests waren wohl ultra ernüchternd. Also Marc Marquez hat gesagt, da ist nicht wirklich viel passiert, das taugt ihm nicht so richtig. Und die Suzuki-Fahrer waren mit dieser anderen Zündreihenfolge, die Honda hat, da bist du jetzt wieder der Technik-Nerd, der das näher beschreiben kann, auch eher zaghaft begeistert, kann man sagen. Also für alle, die Honda-Fetischisten sind und in der Honda-Decke einschlafen, schlechte Nachrichten oder erstmal eine düstere Perspektive aufs Jahr 2023. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, aber natürlich auch kein geiles Gefühl, wenn du von Suzuki dann zu Honda wechselst. Eigentlich ja Rekordweltmeister und dann so eine Grundlage hast.
Ja, so richtig überraschend, denke ich mal, kommt das aber für Kenner der Materie nicht wirklich, weil man hat das ja in der Vergangenheit gesehen, der Einzige, der diese Honda einigermaßen nach vorne bewegen konnte, war Marc Marquez. Und der hat es aber auch nur tatsächlich geschafft, weil er einfach immens viel Risiko gegangen ist, also viel mehr als normalerweise vertretbar war. Dementsprechend lag er halt einfach auch oft auf der Nase. Und es ist eigentlich sehr, sehr offensichtlich, dass dieses Motorrad sehr, sehr schwierig zu fahren ist. Und du hast den Wechsel des Motorenkonzepts schon angesprochen. Während Ducati jetzt in den letzten Jahren eigentlich ein Motorrad gebaut hat, was anscheinend jeder gut bewegen kann, ist es eben bei der Honda nicht der Fall. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Fabio Quartararo, der ja auch auf einem reinen Vierzylinder, also die Suzuki und die Yamaha sind ja die einzigen reinen Vierzylinder, die noch im Grand Prix fahren. Die Hondas sind ja V-Motoren. Und was jetzt die Zündreihenfolge angeht, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Da würde ich jetzt nur Quatsch erzählen. Genau, auf jeden Fall haben die aber unterschiedliche Motorcharakteristiken und die Motorräder müssen halt einfach auf eine andere Art und Weise gefahren werden. Und dass dieser Umstieg für die Suzuki-Piloten, die Suzuki hat in den letzten 3 Rennen 2 noch gewonnen, weil das Motorrad einfach so gut fahrbar ist, dass die große Probleme haben würden, war eigentlich abzusehen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, es ist völlig Wurst, auch wenn du einen Fabio Quartararo auf dieses Motorrad setzen würdest, der würde auch nicht auf Anhieb gut damit fahren, wenn er es überhaupt irgendwann schaffen würde, amtlich damit am Kabel zu ziehen. Also wenn du jetzt irgendwo hinwechselst, das habe ich jetzt die Tage auch mal einen Artikel dazu gelesen, dann geh zu Ducati, weil das wohl anscheinend die Basis ist, die im Moment die ja das flexibelste Paket bietet für unterschiedliche Fahrstile der unterschiedlichen Fahrer.
Also, wenn du schon in dieser Du-Form sprichst, ich würde zu Ducati wechseln, wenn sie mich fragen würden, würde ich aber trotzdem auch mal zu Honda gehen, gerade mit dem Jahressalär, gar kein Problem. Also das auf jeden Fall als News aus dem MotoGP-Zirkus. Eine andere sehr traurige Nachricht für alle Motorsport, nicht unbedingt, sondern alle Motorbegeisterten, sagen wir es mal so. Uns ereilte, ich glaube, 2 Tage nach Neujahr leider die traurige Nachricht eines Todesfalls. Ken Block ist verstorben. Woher kennen wir Ken Block, Michel?
Ken Block ist der Meister des Gymkhana.
Heißt es nicht Gymkhana? Ah, nee, ist japanisch oder so, gell?
Ja, das leitet sich, glaube ich, es ist irgendwie so ein also wenn es ein deutscher Ursprung wäre, wäre es Denglisch. Vielleicht ist es Japon-Englisch. Weiß nicht, wie man da die Mischung aus Englisch und Japanisch irgendwie sich zusammenbastelt. Ich sage auf jeden Fall immer Gymkhana. Und er ist quasi der Erfinder dieser Sportart, dass du quasi, also
warte mal, wenn ich jetzt hier diese sozusagen machst. Die Lautsprache, nee, wie nennt man das, wenn das so hinter so einem Wort so nochmal so geschrieben ist in so einem komischen?
Ja, genau. Wenn du das machst, ja.
Dann müsste es Gymkhana heißen. So.
Ja, die englische Aussprache, ne? Wir Deutschen sagen natürlich Gymkhana. Klar, klassisch. Klar. Und er hat eben dieses Metier sozusagen oder diese Sportanmeldung mit begründet. Ich kann mich tatsächlich sogar noch an die erste Folge erinnern. Und das erste Mal, dass mir Ken Block begegnet ist, das war aus meiner Perspektive, aus meiner Erinnerung raus, einer der ersten motorsportlichen YouTube-Viral-Hits, sag ich mal. Und zwar ist er damals mit dem ersten, ich glaube, das war so ein aufgeblasener alter Ford nicht alt, aber ein aufgeblasener Ford Mustang. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Da ist er auf so einem alten Flugplatz rumgeheizt. Das war, wann war das? 2009 vielleicht, sowas in dem Dreh. Und ich fand es damals mega faszinierend. Da ist er eben da durch die Hangars gedriftet, auf irgendwie so einem Hubschrauberlandeplatz, hat dann eben auch schon so haarscharf quasi an der Begrenzung entlang gedriftet. Dann gab es irgendwie eine Szene, da ist irgendwie einer auf so einem Taxiway oder auf der Landebahn mit so einem Segway gefahren.
Und 2006 er ist quasi ein Subaru.
2006 sogar, leck mich am Arsch. Und es war ein Subaru, hm? Ah ja, okay, da, also zweimal getäuscht. Auf jeden Fall die Anfangstage von YouTube waren das. Und ich fand das damals so super cool und super, super, super faszinierend. Und der hat halt einfach, ja, sein eigenes Genre geprägt. Und die Sachen wurden dann immer professioneller, immer spektakulärer. Und die letzten Folgen sind ja dann immer mit seinem, haben wir ja immer dann dieses spezielle Auto, den Hoonigan. Gab's ja immer die verschiedenen Ausbaustufen und haben da wirklich die verrücktesten Sachen gemacht. Also ein super grandioser Rennfahrer, Rallyefahrer, DC-Shoe-Mitbegründer und ja, eigentlich war eine lebende Legende, das muss man, glaube ich, so sagen. Und jetzt ist er tatsächlich unglücklicherweise mit einem Schneemobil ums Leben gekommen, weil er irgendwie, habe ich jetzt heute gelesen, wohl irgendwie in den Steilhang gesprungen ist und vom eigenen Snowmobil erschlagen wurde.
So abstrus, oder? Michael Schumacher dabei ist bei Skifahren. Gymkhana, hier Ken Block, immerhin, in Anführungszeichen, das klingt total falsch, im motorsportlichen Segment. Wer war denn der Motorradrennfahrer, der beim Rennradunfall gestorben ist?
Nicky Hayden ist beim Rennradfahren gestorben, ja. Und wir haben ja noch, jetzt hier. Ehemaliger Champ-Car-Champion auf dem Lausitzring, schwer verunglückt und danach Olympiasieger im Dreirad geworden, nachdem sie die Beine amputiert hatten. Der hatte jetzt ja auch. Reichen wir nach. Mir fällt es noch ein. Also gibt's immer wieder, gerade beim Trainieren mit dem Rennrad gibt's dann doch immer wieder schwierige und schwere Unfälle. Was ich aber auch, also so diese Winterunfälle waren es aber tatsächlich nicht nur im Zusammenhang mit Ken Block präsent, sondern sagt dir Jeremy Renner was, der Darsteller, der Schauspieler?
Nee, ich dachte, jetzt kommst du mit Ratzinger.
Der ist auch tot.
Aber das war kein Unfall. Das war
wir sind Papst und wir sind jetzt quasi auch tot.
Wir sind tot.
Wir sind tot, ja.
Ich hoffe, wir haben keine Kollegen hier oder den Zuhörenden.
Genau, also Jeremy Renner ist nicht tot, aber der ist tatsächlich irgendwie von seinem eigenen Schneemobil. Also der hat so wie so eine Pistenraupe. Nee, ich meine, die sind ja Hollywood-Stars, ne? Der hat unter anderem mitgespielt bei den Avengers-Filmen. Da ist er der, ich weiß nicht, wie er heißt, der Typ, der mit dem Flitzebogen in der Gegend rumschießt, wenn ich das richtig in Erinnerung
habe. Ach was, ja.
Ja. Und der hat einen ziemlich coolen Antikriegsfilm Hauptdarsteller gespielt, The Hurt Locker. Catherine Bigelow ist das, glaube ich. Catherine Bigelow hat, glaube ich, sie hat damals auch einen Oscar dafür bekommen. Zwar auch irgendwie Mitte der 2000er Jahre. Auf jeden Fall ein bekannter Schauspieler und der hat wohl irgendwie ein Riesengrundstück und hat dadurch auch wie so einen Riesenschneepflug, fast wie so ein Pistenbully oder so eine Pistenraube anscheinend, und ist davon irgendwie überrollt worden oder irgendwie runtergefallen und lag auf der Intensivstation. Aber hat das wohl in kritischem Zustand, aber, oder beziehungsweise in schwer verletztem Zustand, aber dann doch irgendwie überlebt. Also Glück gehabt an der Stelle. Nur
Fun Fact an der Seite, ich habe mal kurz Avengers Besetzung gegoogelt und dann kommen natürlich hier irgendwie die ganzen Leute, Robert Downey Jr. als Iron Man und es gibt Josh Cowdery als Maintenance Guy. Als Hausmann.
Ach so.
Sind die Top-Ergebnisse, aber ich weiß bis heute jetzt nicht, also ich weiß, wen du meinst, ich glaube, der heißt irgendwie Falk oder so. Ach, wir können nur verlieren, wenn wir das sagen. Wird auf jeden Fall nichts. Ja, auf jeden Fall dramatisch, traurig. Respekt an Ken Block für das, was er uns hinterlassen hat. Ich habe aber eine Frage zu dem Thema Snowmobil. Glaubst du, das ist vom Fahrgefühl eher wie so ein Quad oder ATV? Das heißt, als Motorradfahrer, da sagt man Oder, weil es gibt auch welche, die damit so durch Tiefschnee ballern und so richtig Schräglage schon haben, dass wenn du es richtig fährst, es doch auch Ähnlichkeiten haben kann zum Motorrad?
Bist du schon mal Snowmobil gefahren?
Ganz offensichtlich nein.
Bist du schon mal hinten drauf mitgefahren?
Nee.
Ich bin nämlich tatsächlich hinten drauf mal mitgefahren. Nicht weit. Wir waren irgendwie von einem Firmenfest mal auf einer Hütte. Und also Winterfirmenfest und waren dann eben auf so einer Alpenhütte. Und da wurden wir auch die letzten paar hundert Meter quasi mit dem Schneemobil dahin geschattelt. Und ich muss sagen, ich fand es irgendwie cool. Also es ging mega ab, ne? Das Ultra, was das Ding an Vortrieb auf Eis und Schnee generiert, klar, mit diesem Kettenantrieb. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eher motorradartig ist. Also wenn man das im Tiefschnee so dynamisch fährt. Also ich habe jetzt tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dem Unfall war, eben Videos gesehen von Kevin Block, wie mit dem Ding quasi im Schnee rum wheelisieren, auch wenn es kein Wheelie ist, sondern eher so ein Kufisieren ist, ne? Also weil das Ding hat ja vorne Kufen und keine Räder. Und ich glaube, das ist schon richtig, richtig abgefahren und ziemlich cool. Und ja, kann halt aber auch nach hinten losgehen. Und jetzt löse ich gleich noch den Punkt auf. Der Rennfahrer, von dem ich vorhin gesprochen habe, war Alex Zanardi. Der, also dein Gesicht zeigt keine Reaktion. Du weißt doch nicht, wer. Ach so, okay, doch. Ja, okay. Es war jetzt so, eher so, kommt er jetzt noch nach? Wer ist das? Genau. Der hat, weiß ich, vor 2 Jahren auch nochmal beim Training mit diesem Dreirad einen schweren Unfall gehabt, ist irgendwie gegen einen LKW geknallt oder unter einen LKW gerutscht oder so. So viel nochmal zum Thema Unfälle beim Training. Ich würde sagen, wir widmen uns aber wieder fröhlicheren, fröhlicheren Themen.
Ich habe folgende Frage an dich. Und die soll heute eigentlich das Hauptthema sein.
Oh. Jetzt geht's los.
Michel, schalten ohne Kuppeln möglich? Und jetzt, wir reden nicht von Quickshifter, Blipper und so weiter.
Schalten ohne Kuppeln geht.
Und wie ist es so?
Also, ich weiß, dass es geht, aber ich praktiziere es nicht.
Warum nicht?
Ich habe irgendwie immer Schiss, also haben meine aktuellen Motorräder alle Blipper, das heißt, ich schalte immer ohne Kuppel, ohne Kupplung. Also alle Blipper ist natürlich falsch, weil ich habe ein Pitbike, das hat keinen Blipper, aber da bin ich meistens so saft- und kraftlos, dass ich versuche, so wenig wie möglich überhaupt zu schalten und nur irgendwie zu überleben auf diesen kleinen Scheißdingern. Also konditionsmäßig meine ich. Und ja, du kannst sowohl hoch als auch runter ohne Kupplung schalten, aber wie gesagt, ich habe immer, vielleicht weil ich auch nicht genau weiß, wie man es macht, immer Schiss gehabt, okay, ich mache das Getriebe kaputt, ich mache das lieber nicht. Aber wie kommst du drauf?
Ich habe natürlich mit der intensiven Vorbereitung auf diesen Podcast, die ich regelmäßig betreibe, nämlich einfach Google öffnen, Motorrad eingeben, dann auf News klicken, einen Bericht gefunden von 1000ps.de. Und der hat mich nämlich direkt gecatcht unter dem Titel Schalten ohne Kupplung am Motorrad, das musst du wissen. Und ich wusste, also war persönlich immer gefangen zwischen diesem, ja, ist einem irgendwie schon mal aus Versehen passiert und diesem urbanen Mythos, macht es falsch und dein Motorrad ist am Arsch. Also Getriebe kaputt. Mhm. Und der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin weiß, dass ich natürlich überhaupt keinen Plan habe von der Technik dahinter. Das heißt, es ist wie wenn ich dir jetzt sage, Michel, kann es sein, dass wenn du den Joghurtdeckel ableckst, dass der Joghurt, der da oben klebt, Krebs auslösen kann? Und ich muss diese Frage gar nicht weiter beantworten, aber das nächste Mal, wenn du das machst oder in Erwägung ziehst, wirst du dir überlegen,
kriege ich jetzt Krebs?
Kann das vielleicht Krebs auslösen sein? Und ich weiß die Antwort nicht. Das ist für mich bloß ein Kindheitstrauma. Das habe ich irgendwie mit vielleicht 12 Jahren oder so bei TAF kam diese Frage kurz vom Werbeblock, dann habe ich ausgeschaltet, weil Mutti nach Hause kam und mir sonst die Ohren langgezogen hätte. Und diese Frage habe ich seit heute nicht beantwortet, aber denke mir immer so, ich leck's lieber nicht ab, weil es könnte ja krebsauslösend sein. Und ungefähr so bin ich an das Kuppeln oder an das Schalten rangegangen, dass ich denke, na, immer schön Kupplung ziehen, weil du weißt ja nie, was ist. Aber 1000 PS sagt auf jeden Fall, ist kein Problem. Geht.
Ist kein Problem.
Ja, die sagen, geht. Wie geht's denn, Michel, wenn du das mal gemacht hast ohne Kuppeln? Wie hast du es gemacht?
Ich hatte ja gerade gesagt, ich bin mir der entsprechenden Technik nicht bewusst. Ich kann's ja tatsächlich nicht sagen. Also irgendwann, wenn du bei niedrigen Drehzahlen hart genug drauf trittst, geht der Gang auch ohne Kupplung rein. Das wäre eine Technik, die ich anwenden würde. Aber klär uns doch ganz kurz auf.
Also grundsätzlich vielleicht nochmal eins. Ich musste es einmal machen, als ich in den Pyrenäen war und mir mein Kupplungszug angerissen ist. Das heißt, ich bin angefahren, habe irgendwie dreimal hintereinander abgewürgt und dachte so, was ist denn jetzt hier los? Auf einmal hatte mein Kupplungshebel ziemlich spiel und dieser Draht, das ist keine hydraulische Kupplung, dieser Draht war angerissen und hatte sich so aufgezwirbelt. Das ist ja so ein, wie so ein,
also du meinst den Baudenzug?
Den Baudenzug, ja. Danke, Michel.
Ja, gerne, weil der besteht nämlich aus verschiedenen, aus einem verzwirbelten Drähten quasi.
Das, ne? Das so meine ich es, ja. Und von diesen Verzwirbelten hatten sich die äußeren abgelöst und dadurch ist Spiel entstanden und das Gefühl war einfach futsch. Und ich hatte natürlich panische Angst, dass er komplett abreißt dadurch und bin dann 60 Kilometer von den tiefsten Inneren der Pyrenäen in die nächstgrößere Stadt zum BMW-Händler gefahren, unter möglichst wenig Schalten. Ich habe, glaube ich, dreimal runtergeschaltet auf 60 Kilometer. Das heißt, es führte auch dazu, dass ich drei Runden in einem Kreisel gefahren bin, bis ich so die Ausfahrt nehmen konnte, dass vor mir relativ viel frei war. Und da habe ich das mit dem Hochschalten schon auch ab und zu hinbekommen. Und gefühlt war es einfach so, du musst richtig die Hand am Gas anlegen und dann habe ich einfach den Fuß unten an den Schalthebel gedrückt und irgendwann gab es einen Moment, da ist es dann tatsächlich wie von Geisterhand so reingeflutscht, ja, ohne viel Gewalt. Ich glaube, mit Gewalt geht es am Ende des Tages immer. Aber es gab auch eine Position, wo es einfacher ging. Und auf jeden Fall schreibt 1000 PS dazu, Moment, zwischen Beschleunigung und Schubbetrieb gibt es einen kurzen Moment, in dem das Getriebe nicht auf Zug ist und genau den will man erwischen. Für einen sanften Gangwechsel spannt man während der Beschleunigung den Ganghebel sanft vor, das ist das, was ich gemacht habe, also leicht angelegt. Und sobald der Gashahn geschlossen wird und wir in den lastfreien Moment fallen, erhöhen wir den Druck am Ganghebel und der nächste Gang springt ins Getriebe. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das so gemacht hätte. Und sie fügen hinzu, auch wenn dabei keinerlei Gewalt angewendet werden sollte, darf der Zug am Ganghebel durchaus bestimmt sein. Denn das Letzte, was man will, ist zwischen Gängen zu landen oder einen Gang, der nicht korrekt eingelegt wurde und nach kurzer Zeit wieder herausspringt. Mit ein wenig Übung kann diese Technik aber meist schnell gemeistert werden, was bedeutet, dass man sich an den nächsten Schritt heranmachen kann, dem Runterschalten. Dazu kommen wir gleich. Beim Lesen nur eine Frage an dich. Ist dir das auch schon mal passiert, tatsächlich irgendwo zwischen den Gängen zu landen?
Ja, ganz furchtbares Geräusch auch. Und so, du hast das Gefühl, das ganze Motorrad bäumt sich auf und verdreht sich und möchte am liebsten kotzen, weil du so ein Idiot bist und hier Getriebesalat
produzierst. Das macht echt Geräusche, da denkst du, was hast du gemacht, oder? Das brüllt dich an, du bist ein schlechter Fahrer oder eine schlechte Fahrerin.
Ja, absolut. Vor allem, wenn du ein emotionales Verhältnis zu deinem Grad aufgebaut hast, ne, dann tut dir das ja auch immer im Herzen weh, wenn dir das passiert ist.
Streichelst du ab und zu den Tank deines Motorrads während der Fahrt?
Ich glaube schon, ja.
Also ich habe das schon auch immer, wenn ich runde Kilometerzahlen erreiche. Ich glaube, dieses Jahr habe ich die Schnapszahl gehabt, 33.333.
Ja.
Bis ich die erreicht habe.
Super rund, die ganze Geschichte.
Ja, voll. Habe ich das Motorrad getätschelt am Tank und habe gesagt...
Ich wollte gerade fragen, bist du Tätschler oder bist du Streichler? Das ist ja noch so eine Geschichte.
Ich klopfe den dann so auf den Tank und sag auf weitere 33.333. Das mache ich schon immer und genauso entschuldige ich mich dann natürlich, wenn ich mal so einen Gang falsch eingelegt habe, weil ich habe ja keinen Blipper, also hochschalten geht, runterschalten mache ich schon noch mit Kupplung und das bringt uns zum Runterschalten und da für die Leute, die das ausprobieren wollen, steht erstmal etwas schwieriger, aber möglich. Im Prinzip gehen wir hier demselben Ziel nach, Getriebe entlasten, nur dieses Mal wählen wir den nächstniedrigeren Gang, logisch, runterschalten. Gleichzeitig muss die Motordrehzahl angehoben werden, um an die kürzere Abstufung des niedrigeren Gangs angepasst zu werden. Befindet man sich im Schubbetrieb, wird also der Ganghebel wieder leicht vorgespannt und ein kurzer Gasstoß gegeben, was ja eigentlich, also jeder, der einen Blipper kennt, weiß, dass es das Zwischengas dann gibt beim Blippen oder wie man es nennt, beim Runterschalten. aber wenn ich jetzt runterschalten würde, hätte ich jetzt wahrscheinlich gedacht, ich gehe eher vom Gas. Also das wäre jetzt gegen meine Intuition gewesen. Ich habe es noch nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Der Gang flutscht ins Getriebe und die Drehzahl wird gleichzeitig angehoben. Hierfür braucht es mehr Übung, da man genau die richtige Menge an Gas geben muss, damit der Schaltvorgang geschmeidig passiert. So, jetzt hast du vielleicht
was von
mir gelernt, Michel.
Ja, habe ich tatsächlich, auf jeden Fall. Also, um es korrekt zu sein, habe ich es natürlich jetzt schon 1000 PS gelernt und du hast es vorgelesen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass du dieses Thema hier mal mitgebracht hast. Und das mit diesem Gas geben macht natürlich auch Sinn, weil also beim Runterschalten, weil das ist ja normalerweise auch das, was du tust, um ein Blockieren des Hinterrades beim Herunterschalten zu verhindern. Du gibst ja normalerweise auch Zwischengas. Wobei das sehr lange her ist, dass ich Zwischengas gegeben habe beim Runterschalten, weil blip, blip, hurra. Ne? Es ist durch die moderne Technik, man macht das ja eigentlich wirklich kaum noch, man kommt ja kaum noch dazu, die Kupplung zu nehmen. Man fühlt sich manchmal echt schon so wie so ein, wo wir wieder beim Einstieg wären, wie so ein MotoGP-Fahrer. Ja, du brauchst eigentlich die Kupplung nur zum Losfahren und zum Rennstart. So, ne? Ansonsten brauchst du es eigentlich, also Rennstart ist natürlich dann auch ein Ampelstart, logischerweise, aber das ist ja mit dem Losfahren abgehakt. Da hat sich schon viel getan. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, das wurde jetzt auch mal angedeutet, dass Yamaha wohl irgendwie ein Patent angemeldet hat auf ein Seamless-Getriebe für den Straßenverkehr. Und das wäre ja dann, das wäre ja quasi nochmal ein Next Level, ne? Dass du halt quasi auch komplett ohne Kraftunterbrechung schalten kannst. Also jetzt ist ja so, wenn du hochschaltest, ne, gibt's ja immer noch ganz kurz Gas weg oder eben dieses, du hast halt eben diesen Kraftunterbrechungsmoment und das soll wohl Seamless geben, wie der Name schon sagt, irgendwann.
Sind wir gespannt. Aber zu der Eingangsfrage in diesem Kontext, schadet das Schalten ohne Kupplung dem Getriebe?
Wenn man es kann, vermutlich nicht.
Genau, hier schreiben die nämlich, darf man ohne Kupplung schalten oder beschädigt dich mein Getriebe, sind häufige Fragen, die man in Motorradforen bei diesem Thema liest. Nicht nur 1000 PS, sondern auch Gasgeflüster gibt hier Aufklärung. Steht hier zwar nicht so geschrieben, habe ich jetzt hinzugedichtet. Im Gespräch mit Experten Martin Bauer hat er aber klar betont, nein, es schadet dem Getriebe nicht. Wichtig ist jedoch, dass man es richtig macht und das bedeutet, saubere Schaltvorgänge vornehmen und die Bewegungsabläufe zwischen Gashand und Schaltfuß einprägen. Dann muss man auch keinen Schaden am Getriebe befürchten, denn wie wir bereits geklärt haben, fällt nur die Verwendung der Kupplung aus, die lediglich die Last von Zahnrädern nimmt. Einen erhöhten Verschleiß an der Kupplung muss man ebenfalls nicht befürchten, denn diese bleibt ja während des Schaltvorgangs geschlossen. Fand ich mal interessant, dass ich es gelesen habe. Irgendwie geil, dass 1000 PS das jetzt einfach mal so als Random-Thema in die Weihnachtszeit, in die fahrfreie Zeit gepackt hat. Im Sommer geht sowas ja unter. Irgendwie fühle ich mich aber trotzdem noch nicht wohl, das zu machen. Ich glaube, ich werde einfach weiterhin fröhlich kuppeln. Schadet auch nichts. Ich meine, wie stehst denn du dazu? Der nächste Schritt ist ja Automatik. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Du bist ja jetzt schon mal Elektromotorräder gefahren, die das Schalten überhaupt nicht mehr brauchen.
Ja.
Hat es dir gefehlt? Also jetzt mal weg von dieser unfassbaren Leistungsentfaltung, die ja Elektromotorräder haben. Ich muss halt sagen, nicht kuppeln zu müssen, finde ich schon ganz geil. Also gerade, wenn du diese Leistung einfach abrufen kannst beim Hochschalten. Aber ganz auf Schalten zu verzichten, ich glaube, das, also, ich finde es schon ganz geil zu schalten. Vor allem, das hast du ja beim Elektromotorrad vermutlich nicht, aber auch wenn du auf eine Kurve zufährst und mit dem Runterschalten so ein bisschen spielst und auch einfach mal so ein bisschen Bewegung ins Hinterrad bringst oder auch mal so ein bisschen so ein kurzes, ich meine, haben ja alle Anti-Hopping-Kupplungen heutzutage, die neuen Motorräder, aber trotzdem hast du ja so ein bisschen Bewegung hinten drin. Ich finde es schon ganz geil, das mit dem Fuß noch zu machen. Wie stehst du dazu?
Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich glaube, um wirklich beurteilen zu können, vermisse ich es oder vermisse ich es nicht, müsste ich längere Zeit Elektromotorrad gefahren sein und das wirklich mal so längere Zeit erlebt haben, um mich quasi auch so ein bisschen zu entwöhnen, weil das ist mir nämlich tatsächlich aufgefallen, dass es schon Situationen gibt, wo du halt einfach diesen zusätzlichen Action-Kick in der Fahrdynamik des Runterschaltens gerne hättest, so, ne? Wo du halt einfach denkst, ja, okay, jetzt möchte ich eigentlich da noch auf den Schalthebel drauftreten oder es irgendwie hochziehen, um da noch so ein bisschen mehr Teil des Ganzen zu sein, so. Das hat mir tatsächlich beim Elektrofahren, ja, gefehlt, will ich nicht sagen, es ist mir bewusst aufgefallen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das als Fehlen bezeichnen würde. Und wie gesagt, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie das ist, wenn ich mich da erstmal dran gewöhnt habe. Ne? Ich habe ja gerade das Blipperfahren und so erwähnt. Der Umstieg auf dem Schaltgetriebe ohne Unterstützung, also ohne Blipper, Das ist natürlich dann ganz nett, aber wenn du das dann halt wieder eine Zeit lang gemacht hast, denkst du, ah ja, nee, komm, es war nicht alles besser früher so, ne? Ich fahre dann doch lieber mit Blipper. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt dieser Effekt dann quasi auch noch irgendwie eintritt. Aber jo, also bleibt abzuwarten. Jetzt finde ich es auf jeden Fall auch gut und ich finde es jetzt vor allen Dingen auch noch sehr gut, dass ich quasi beides haben kann. Ne? Ich kann schalten, wenn ich will. Auch mit Blipper kann ich ja die Kupplung benutzen. Das mache ich auch ab und zu. Ich kann blippern oder ich kann Elektromotorrad fahren und auf alles verzichten. Geht zum Glück alles. Wer weiß, wie lange wir dafür noch die Möglichkeit haben werden.
Das wird das Jahr 2023 sicherlich auch noch mal mehr beantworten. Wir hatten ja mit Metrobike zuletzt Jungs hier in der Sendung, die schon gezeigt haben, wie man die Zukunft auch mitgestalten kann. Und ich glaube, da ist so viel Bewegung drin, dass man jetzt Anfang Januar auf keinen Fall sagen kann, wie es Ende des Jahres ist. Du bringst ja auch mit so Entwicklungen wie Seamless-Getriebe, kommen aus der MotoGP. Das heißt, es zeigen sich, dass aus allen Ecken der Erde Veränderungen angestrebt werden, Innovationen kommen, die unseren Einfluss natürlich oder unser liebstes Hobby maßgeblich mitbestimmen. Und mal ganz abgesehen von den politischen Faktoren, Straßensperrungen und so weiter, da werden wir bald einen Polizisten hier auch zu Gast haben, der vielleicht dazu noch mal ein paar Sachen sagen kann. Ich bin froh, dass ich auch mal ein bisschen Erleuchtung hier einbringen konnte. Und ich glaube, Michel, bevor wir jetzt noch ein weiteres Thema anschließen, hole ich mir jetzt das nächste Saarbrücker.
Pass auf, bevor du das machst und dann auf unsere Gewinner anstoßen kannst, oder einfach nur auf die Gewinner trinken, weil du bist ja alleine zu Hause, würde ich vorschlagen, ich verkünde noch schnell die zwei weiteren Gewinnenden.
Oh, stimmt, weil das hat ja, stimmt. Das eigentlich hat, sollte ich dich da vorher nur ganz kurz überbrücken und habe einfach so dermaßen losgelegt, dass wir ja Platz 2 und 3 ausgeschlossen haben. Das soll
aber leicht angerauscht hat der Jan hier seinem Redefluss gefrönt. Macht aber nichts. Ich habe es natürlich zwischendurch trotzdem gemacht. Und neben dem Flotenheini haben gewonnen Lani Keks und Fox Michi. Also, falls ihr das jetzt hört, ihr werdet auch von uns über Instagram benachrichtigt und ich gratuliere euch recht herzlich zu dem kleinen S100 Reinigungs- und was war noch? Ich hatte noch irgendwas mit gesagt. Ich muss mir die Folge nochmal anhören. Ja, ich muss mir nochmal anhören, was es da noch dazu gab. Also herzlichen Glückwunsch, ihr bekommt das auf jeden Fall in den nächsten Tagen zugestellt.
Dann danke fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Auch von meiner Seite natürlich Glückwunsch an die Gewinnenden. Michel, vielen Dank für diese Stunde mit dir. Es war wieder herrlich. Hab einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euch da draußen alles Gute. Hoffentlich ein paar Kilometer auf einem motorisierten Zweirad. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.
Schön, bis bald.